Gut, liebe Leute, herzlich willkommen zum Lieblingspodcast Beziehungsweisen mit deinem Lieblingsbeziehungscoach Kim Sternemann. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute zu einer Beziehungsanalyse von dem aktuellen Skandalpaar Laurenz und Brenda von Ex on the Beach. Ich habe eine Umfrage bei Instagram gemacht und ihr habt abgestimmt mit Ja. Ihr wünscht euch da eine Analyse und die sollt ihr auch bekommen. Denn ich finde es tatsächlich auch super spannend, wenn man sich das anschaut, was ich tatsächlich sehr selten mache. Ich kriege das dann in der Regel so ein bisschen über Instagram und TikTok mit, dass es da wieder irgendeine skandalöse Beziehungsdynamik gegeben hat. Dass ich es natürlich aus einer traumasensiblen Perspektive und auch sehr bindungsorientiert schon auch interessant finde, einfach mal hinter die Kulissen zu blicken. Denn im ersten Moment sieht man natürlich oft immer sehr, sehr viel Drama, auch inszeniert natürlich durch den Sender oder die Produktion, die das schneidet. Aber schaut man einfach mal so hinter die Fassaden der beiden beziehungsweise hinter das Bindungsverhalten der beiden, dann erkennen wir da oft eine ganz andere Welt, die ich heute mit dir einmal gemeinsam teilen möchte. Bevor wir reinstarten, ist mir aber eine Sache nochmal wirklich wichtig. Und zwar, das erste ist, gerade bei solchen Analysen finde ich es immer persönlich wichtig, auch nochmal zu benennen, ich kenne die beiden nicht. Ich kenne weder Laurenz noch Brenda, ich kenne sie nicht persönlich, sondern ich weiß, dass das Personen des öffentlichen Lebens sind und dass so ein bisschen Trash-TV-Stars, könnte man glaube ich sagen, sind. Das heißt, wir sehen immer nur Ausschnitte von den beiden in verschiedenen Formaten und jetzt in dem Fall bei Ex on the Beach. Und die Beurteilung von dem, was ich da sehe, gilt weniger deren Personen, sondern mehr dem Bindungsverhalten. Ja, das heißt, ich mag da schon auch immer so ein bisschen mit Vorsicht rangehen, weil gerade solche Dramen und Szenarien, an denen die Öffentlichkeit natürlich auch teilnimmt, immer dazu führen, dass einfach super viel Hetze und Hass verbreitet wird. Und das finde ich tatsächlich auch nicht in Ordnung. Also das ist auch was, wo ich sage, hey, wenn wir uns so einer Thematik widmen und uns das einfach mal in der Tiefe angucken, dann nicht, um jemanden abzuwerten oder zu beschämen, sondern einfach lediglich, um Dynamiken aufzudecken, die schon auch Menschen aus ihren eigenen alltäglichen Beziehungssituationen kennen, wo halt dann oft in der Regel einfach keine Kamera mit dabei ist und andere Leute sich das angucken können. Deswegen auch hier, hört mal eher so ein bisschen mit einem traumasensiblen Ohr hin und eher auf der Beziehungsebene, also aus der Perspektive der Beziehungsebene und weniger auf der wertenden Ebene den Menschen gegenüber. Ja, das mal dazu. Wenn dir der Podcast gefällt oder auch die Folge, dann freue ich mich einfach ungemein, wenn du den Podcast mit einer 5-Sterne-Bewertung versehst, einen Kommentar da lässt, ein Like, damit einfach mein Algorithmus noch mehr konkurrent wird zu den Menschen, die sich auch für das Thema Beziehungen interessieren. Würdest du mir einen riesengroßen Gefallen tun und naja, irgendwie dir selbst auch, ne, weil ich sage mal, wir haben ja alle was davon, wenn mehr Menschen beziehungsfähiger sind. Das heißt, bessere und sichere Beziehungspartner für alle und einfach höchstwahrscheinlich eher eine Welt, in der wir mehr Frieden und Liebe erleben als alles andere an der Stelle. Das heißt, lass uns mal reinstarten. Ich habe mal so 5 Punkte für dich tatsächlich zusammengefasst, die ich einfach beobachtet habe, vor allem in der letzten Sendung. Und da gucken wir jetzt mal ein bisschen genauer hin. Das erste ist, wie wir das so ein bisschen framen können, auch als Überschrift ist, dass wir da einfach ganz deutlich sehen, wenn ungeheilter Schmerz in der Beziehung fortgeführt wird. Das ist so ein bisschen für mich die Dynamik zwischen Laurenz und Brenda. Und was mich an der Dynamik natürlich wirklich am meisten interessiert, ist gar nicht so, wer ist jetzt hier der Böse oder wer ist toxischer, wer ist besser oder schlechter, wer ist schuld, sondern tatsächlich eher so, wenn wir auf das Verhalten blicken und einfach mal in Frage stellen, warum verhält sie sich, wie sich sie sich verhält in dem Moment. Und natürlich auch interessant, wie er darauf reagiert. Das heißt, wir gucken mal einen Schritt tiefer und wollen das Ganze aus einer psychologischen Perspektive betrachten, die meiner Meinung nach eh viel spannender ist, als auf der reinen Sachebene zu bleiben und Menschen irgendwie zu judgen. Denn hinter destruktivem Beziehungsverhalten steckt nicht häufig einfach nur ein böser Mensch oder ein toxischer Mensch, sondern wir erleben hier ein Verhalten als Reaktion auf eine ganz bestimmte Dynamik. Denn ein Mensch, der verletzt wurde, der hat immer das erste Bedürfnis, sich schützen zu wollen. Der kommt mit bestimmten Gefühlen in Berührung, die er nicht aushalten kann und hat aufgrund dessen, weil das ja wahrscheinlich nicht das erste Mal sein wird, dass jemand sowas erlebt wie Brenda, Strategien entwickelt, um wieder Sicherheit herzustellen. Und eine Möglichkeit, um Sicherheit wiederherzustellen, ist tatsächlich Kontrolle, Manipulation, emotionale Gewalt, alles rund um Mauern, Rückzug, passiv-aggressiv sein und eben auch meinen Schmerz an dem anderen auszuagieren. Das sind alles ganz logische Konsequenzen, wenn ich selber wenig emotionale Kapazität habe, um mit meinen eigenen Gefühlen, meiner Verletzlichkeit, meiner Unsicherheit, meinem Schmerz umgehen zu können. Hat mir kurz das Wort gefehlt, ich war gedanklich schon weiter, nicht nur umgehen können, sondern das für mich einfach auch halten zu können, also zu integrieren, beziehungsweise das vielleicht auch in Kontakt zu einer anderen Person zu bringen. Das heißt, das, was wir erstmal sehen, ist eine Frau, die auf eine sehr emotional unreife Art und Weise auf das reagiert, was sie im Kontakt zu Laurenz erlebt. Dann müssen wir aber auch, gerade wenn wir so über Beziehungsstrategien reden, tatsächlich ja in diesem Fall auch hinzufügen, das Ganze ereignet sich jetzt in einem Trash-TV-Format. Das bedeutet, wir müssen schon auch ein bisschen davon ausgehen, das wird alles immer überspitzter dargestellt. Da werden Situationen aus dem Kontext gerissen. Da wird halt irgendwie Drama provoziert. Ob das alles so ethisch und moralisch vertretbar ist, sei jetzt tatsächlich auch mal dahingestellt. Uns geht es jetzt erstmal vielmehr wirklich nur um das, was wir sehen. Und mehr können wir auch nicht bewerten an der Stelle. Ja, ich mag aber trotzdem, dass das natürlich eine Rolle spielt, weil das einfach ja auch begünstigt, dass man relativ schnell eine Meinung bildet, beziehungsweise dass etwas nach außen auf jeden Fall oftmals dramatischer aussieht, als es möglicherweise in der Realität ist, um aber das auch nicht schmälern zu wollen. Ne? Also ich will dieses Verhalten überhaupt nicht legitimisieren oder rechtfertigen. Fakt ist, emotional gewaltvolles Verhalten als auch emotionale Manipulation ist natürlich nicht in Ordnung. Ne? Und ist einfach auch ein großes Zeichen für eine starke Inkongruenz und auch wirklich eher ein ungesundes Bindungsverhalten an der Stelle. Also da spricht man tatsächlich einfach schon sehr stark von emotionaler Unreife, beziehungsweise darüber hinaus wirklich über eher verletzende Verhaltensweisen, die da bewusst an den Tag gelegt worden sind. Das Problem bei all diesen Strategien ist, dass sie tatsächlich nur kurzfristig funktionieren und langfristig immer eher das zerstören, wonach wir uns eigentlich sehen. Nämlich nach Verbindung, nach Frieden, nach Ruhe, Entspannung, nach einem schönen Miteinander, nach Gemeinschaft. Und genau deshalb habe ich das heute mal so in 5 Punkte gegliedert, weil wir das an dem Beispiel von Laurenz und Brenda einfach ganz gut beobachten können. Dass auf der einen Seite da eine große Sehnsucht ist und auf der anderen Seite ein extrem strategisches Verhalten dem anderen gegenüber. Der erste Punkt ist, das, was Brenda macht, ist so der Klassiker von ich verletze dich, bevor du mich noch einmal verletzen kannst, beziehungsweise ich projiziere auf dich meinen ungeheilten Schmerz und will, dass du dich so fühlst, wie ich mich fühle. Und das ist mit einer der interessantesten Dynamik, die man bei ungeheiltem Beziehungsschmerz tatsächlich erkennen kann, nicht nur im Fernsehen, sondern auch ich beispielsweise höre ich jeden Tag auch in Erstgesprächen. Die Ausgangssituation ist, da ist jemand verletzt worden und das, was daraus gemacht wird, ist oft ein, du sollst spüren, wie schlimm das für mich ist. Und das klingt tatsächlich auch irgendwie ein bisschen nach Rache oder so fast schon Verleugnung und Vernichtung von dem anderen. Also ich glaube, es ist ja auch so ihr Wortlaut, wirklich auch zu sagen so, ich will sein kleines Herz zerstören und vernichten. Also das hat ja schon, da schwingt ja schon auch einfach was Bestimmtes mit. Und natürlich kann dem auch eine bewusste Rachekomponente entsprechen, das kann da auch drin sein. Psychologisch betrachtet steckt da häufig was anderes hinter, nämlich Ohnmacht. Wenn dich ein Mensch tief verletzt, dann befindest du dich zunächst in einer Position, in der du das Erleben hast von, ich kann hier nichts mehr kontrollieren. Der andere hat sich gegen mich entschieden. Der hat mich verlassen, der hat mich betrogen, der hat mich ersetzt oder aber auch der andere hat mir was genommen. Ne? Oft so ein Gefühl von, mir wurde hier so das Gefühl von Sicherheit und Verbindung genommen. Und das löst bei vielen Menschen gerade aber auch mit einer Vorprägung, also einer Vortraumatisierung könnte man sagen, ein großes Gefühl von unglaublicher Machtlosigkeit aus. Und in Machtlosigkeit erleben wir tatsächlich das, was das Wort beschreibt, nämlich ich kann hier keinen Einfluss mehr nehmen. Ich kann hier irgendwie nichts mehr machen. Ich kann das nicht ungeschehen machen. Ich kann das nicht erzwingen, dass der andere mich gut behandelt, mich will, mich sieht oder mich liebt. Und wir erleben wirklich eine Hilflosigkeit, aber in den meisten Fällen etwas, was nach Hilflosigkeit kommt, nämlich eine tiefe Ohnmacht. Ein wirkliches Erleben von, ich kann hier nichts mehr tun, ich bin so ein bisschen schachmatt an der Stelle. Und Ohnmacht und Hilflosigkeit kann etwas sein, was viele Menschen gerade durch Bindungstrauma sehr, sehr viel in ihrer Kindheit erlebt haben und was für die meisten extrem schwer auszuhalten ist. Das heißt, per se wollen sich auch erwachsene Menschen wirklich ungerne unwirksam fühlen. Also wir mögen einfach nicht das Gefühl von, ich kann hier keinen Einfluss mehr nehmen, ich kann da nichts mehr machen, sondern ich bin da einfach schachmatt gesetzt. Wenn ich nie gelernt habe, gut mit dieser Ohnmacht oder der Hilflosigkeit umzugehen, das aufzuarbeiten, die Not, die das auslöst und die da drin steckt, wirklich auch für mich zu integrieren, dann passiert genau das, was wir bei Brenda sehen. Nämlich, diese Ohnmacht wird so unaushaltsam für den Menschen, dass er sich Wege sucht und das oftmals auch über eine ungesunde Wut, die ausagiert wird, um sich wieder so ein bisschen über Wasser zu halten. Das heißt, das eine ist, auf dem passiven Erleben findet statt, du hast mir weh getan und daraus wird so ein ganz proaktives Zutun von, dann tue ich dir jetzt auch weh. Und plötzlich bin ich einfach auch gar nicht mehr das Opfer des Geschehens, sondern ich werde zum Täter in dem Moment. Ich habe dann wieder das Gefühl, ich kann hier Einfluss nehmen, ich kann entscheiden, wie sehr ich dem anderen wehtun möchte, dass er leidet, ich kann ihn zurückweisen, ich kann ihn eifersüchtig machen, ich kann zeigen, dass ich ihn nicht brauche und habe dann erstmal so das Gefühl, ich kann mich kurzfristig wieder regulieren. Im Kern ist das natürlich ein tief verzweifelter Versuch, irgendwie die eigene Not innerlich kompensieren zu können. Also dieses Gefühl von Ohnmacht und so zurückgelassen sein, verlassen worden zu sein, damit auch erstmal vielleicht leben zu müssen, dass wir beide kein Paar mehr sind und dann auch noch ja in diesem Format, was ja schon auch echt ein bisschen, also es hat ja schon auch in sich was Gewaltvolles, da dann irgendwie nochmal auf seinen Ex zu treffen und vielleicht mitzukriegen, wie der dann was mit anderen hat. Also da ist ja wirklich auch Verletzung vorprogrammiert, könnte man sagen. All das sind für mich aber Komponenten, die mit reinspielen, dass sich das in jemandem so zuspitzt, ne? Wie wir das bei Brenda sehen. Also dass es dann wirklich so ein ganz aktives Verletzen und Wehtun und Rache ausüben wollen wird, anstatt wirklich überhaupt sich anderweitig regulieren zu können, indem beispielsweise ich mir meinen Schmerz erlaube, zu meinen Gefühlen stehe, ein authentisches und ehrliches, liebevolles Gespräch zu dem anderen suche. Da ist natürlich auch die Frage, ist das überhaupt möglich in diesem Format und gibt es das Format überhaupt her oder gehen da Menschen nicht auch schon von vornherein rein mit dem mit der Haltung von, ich gehe da in ein Format und ich werde dem anderen wehtun und ich lasse mir gar nichts gefallen und ich zeige überhaupt nicht, wie es mir geht. Das heißt, das ist auch eine Komponente, die wir meiner Meinung nach an der Stelle berücksichtigen müssen, dass das ja auch einfach nicht der Rahmen ist, um so einen riesen Seelenstriptease zu machen und sich da irgendwie emotional total zu entblättern, sondern dass es eben auch begünstigt, dass ich da dann schneller dazu neige, wenn es eine Neigung in mir ist, eher so den Rachefeldzug über eine sehr ungesunde Wut zu gehen, um nicht damit in Berührung zu kommen, dass da eher verletzliche Gefühle in mir auch wirken. Das kann sich im ersten Moment tatsächlich wie Stärke anfühlen. So, dass ich da erstmal bemerke, boah, der andere reagiert wieder auf mich, ich kann da Einfluss nehmen, ich kann in dem was auslösen. Durch meine Worte und mein Handeln fühle ich mich irgendwie wieder mächtig. Und am Ende dreht sich das Blatt so ein bisschen von, wer kann hier wen zurückweisen, wer ist emotional stärker, wer hat den anderen mehr verletzt. Und dann wird so eine Beziehung ganz schnell einfach zu einem Machtkampf. Und das ist natürlich jenseits von allen Parametern, wo wir sagen würden, so wollen wir Beziehungen führen. Das ist, was eine sichere Verbindung für uns ausmacht. Das ist, was uns Halt gibt, was uns Liebe spüren lässt. Sondern es ist halt wirklich einfach genau das Gegenteil, könnte man sagen. Das, was viele Menschen eben auch erleben, was ich auch immer wieder im Coaching zu hören bekomme oder in den Erstgesprächen, dass Beziehung oder auch Verbindung sich eher wie ein Kampf anfühlt. Also, dass da ständig gekämpft wird, dass man gegeneinander ist, dass der andere gar nicht als liebevoller Partner mehr wahrgenommen werden kann, sondern einfach nur als der Feind, ich sag mal, im eigenen Haus, der mich verletzt, der mir wehtun will und der mir wirklich Schmerzen zufügt. Und da geht's eigentlich auch schon so ein bisschen in den zweiten Punkt über, nämlich dieses, wenn ich dich kontrollieren kann, fühle ich mich nicht mehr ohnmächtig. Dieses ganze Ausagieren ihrer Aggression, ihrer Wut, um nicht mit der Ohnmacht in Berührung zu kommen und da auch so wirklich Rachepläne zu schmieden, ist zum einen eine Möglichkeit, das Geschehen natürlich kontrollieren zu können und da wieder Einfluss nehmen zu können. Und zum anderen aber auch eine große Vermeidungsstrategie, um sich innerlich nicht mehr klein zu fühlen, verlassen, ohnmächtig und hilflos. Kontrolle ist mit die häufigste Strategie, mit der Menschen versuchen, ihre innere Unsicherheit zu regulieren. Kontrolle kann subtil aussehen, muss aber nicht unbedingt bedeuten, dass ich dir vorschreibe, mit wem du dich treffen darfst, sondern Kontrolle kann eben auch sein, ich beobachte permanent deine Reaktion und manipuliere dich dahingehend. Ich möchte wissen, ob du eifersüchtig wirst, ich teste nochmal, wie du auf mich reagierst, ich ziehe mich zurück und gucke, ob du mir hinterherläufst, ich gebe dir ein bisschen Nähe und dann nehme ich sie dir wieder weg. Und ich teste die ganze Zeit, willst du mich noch? Ne? Also wie sehr springst du auch auf meine Näheversuche an? Warum? Weil deine Reaktion mir in dem Fall das Gefühl gibt, dass ich noch einen Wert für dich habe. Wenn du eifersüchtig bist, bedeutet das für mich, ich muss dir noch wichtig sein. Wenn du mich zurückhaben möchtest, dann heißt das, ich bin noch begehrenswert. Wenn du leidest, heißt das, ich habe noch Macht über dich. Und das ist natürlich so, also wenn du mal zuhörst und reinfühlst, alleine wie sich das anhört, dann fühlt sich das ja schon falsch an. Ja, das heißt, das ist ja wirklich jenseits von Liebe und sicher und milde miteinander und ehrlich und im Vertrauen, sondern es geht wirklich die ganze Zeit darum, etwas aus dem anderen heraus zu provozieren, um mich selber wieder mächtig zu fühlen, so ein bisschen über Wasser schwimmend, über Wasser haltend, anstatt wahrscheinlich mit diesen sehr vielen inneren verletzlichen Gefühlen in Berührung zu kommen und eben auch der Tatsache, die beiden waren ja nun mal getrennt, und dass da eine Trennung stattgefunden hat, die offensichtlich ja auch gar nicht verarbeitet wurde. Plus innerhalb der Beziehung sind ja auch Dinge passiert, die jetzt aufgedeckt wurden, die von denen Laurenz gar nichts wusste. Das heißt, da kommt ja so, jagt da so ein Knaller den nächsten. Und ihr müsst euch das so vorstellen, all das löst ja immer wieder was aus in jemandem. Das heißt natürlich auch, ihr Lügen und ihr Zurückhalten ist eine Form der Manipulation. Denn wären wir ehrlich miteinander und würden wir offen und ehrlich sagen, so, ich bin fremdgegangen oder ich hatte einen Seitensprung, ich hatte eine Affäre, müssten wir ja auch das Risiko eingehen, dass der andere uns verlässt, dass er geht. Das heißt, ich würde sie schon als auch sehr verlustängstlich einordnen. Das heißt, ihre Verlustangst wird dann eben auch zu einer Strategie, wo sie dann anfängt, wirklich sehr manipulativ an dem anderen rumzudoktern, um dann da einfach gewisse Dinge nicht erleben zu müssen mit ihm. Nämlich beispielsweise, dass er sie verlässt oder dass er wütend wird auf sie oder dass sie sich da vielleicht wahrscheinlich auch wieder einfach innerlich klein fühlen wird. Der dritte Aspekt, der einfach nochmal deutlich wird, ist diese Dynamik von, ich will dich nicht, aber ich brauche, dass du mich willst. Und das würde ich natürlich auch erstmal in Frage stellen an der Stelle. Ne? Ich meine, sie sagt irgendwie, sie wertet ihn ja auch permanent ab, also dieses, er ist ein Lauch und er ist ein Lutscher und sie will keine Beziehung haben, bis hin zu dem Moment, wo sie dann am Ende einfach ja auch mal wirklich dazu stehen kann, was da passiert ist, wo sie dann auch ja zu Nelly sagt, sie kommt da schon mit einem Bedauern in Berührung und eigentlich war er ein guter Freund. Das heißt, ich würde hier wirklich in Frage stellen, ob sie ihn nicht doch will, gemessen an dem, was da in dieser Beziehung vorgefallen ist, würde ich tatsächlich auch in Frage stellen, ob die beiden überhaupt in der Lage sind, eine emotional reife, verantwortungsbewusste und sichere Bindung miteinander zu führen oder aber, ob nicht auch von beiden Seiten das eher so ein bisschen so ist, dass die so eine, ja, eher so ein Trauma-Bonding miteinander haben und noch brauchen. Ne? Also das ist ja oft eine große Reinszenierung der eigenen Kindheit, wenn wir uns in so Dynamiken befinden und das ja auch über Jahre, ich glaube, die waren so 3 Jahre zusammen, wo es dann um Betrug und Verrat geht und parallel nehmen die da irgendwie an irgendwelchen Shows teil, wo es ja auch ganz viel um Flirten und andere Menschen geht. Also da ist ja auch wirklich die Frage, inwieweit beide überhaupt in der Lage sind, aufgrund ihres eigenen Bindungsmusters eine sichere Beziehung miteinander zu gestalten. Und dieses, ich will dich nicht, aber ich brauche, dass du mich willst, das spürt man ja schon auch von ihr, ne? Also so sehr sie da so wirkt, als würde sie da so einen etwas, wie Gigi sagt, teuflischen Plan verfolgen, so würde ich schon auch die Hypothese aufstellen, ob es ihr nicht immer noch auch im Grunde genommen wichtig ist, von ihm auch das Gefühl zu haben, dass er sie möchte, damit sie sich da irgendwie wertvoll fühlt an der Stelle. Und sie hat ja da auch eine Aussage getätigt, wo sie meinte, sie wird für immer seine Obsession sein, wo man schon ja auch rausklingen hört, es scheint ja sehr wichtig für sie zu sein, dass da er sie auf den Podest stellt und sie für immer begehrt und sie will und dass da niemand anderes jemals an sie oder ihre Beziehung rankommt. Und das ist natürlich etwas, das hat so ein bisschen so ganz leichte narzisstische Strukturen natürlich auch. Und man muss einfach an der Stelle ja sagen, da geht's ja gar nicht mehr um den Menschen. Sondern es geht ja lediglich darum, nicht ersetzt werden zu wollen. Nicht das Gefühl zu haben, da könnte jemand kommen, mit dem könnte er jetzt beispielsweise eine schönere Zeit oder eine bessere Beziehung haben. Und dahinter steckt natürlich was anderes, nämlich da geht es gar nicht mehr darum, ich habe ihn irgendwie verloren, sondern es geht vielmehr darum, er ersetzt mich oder er tauscht mich aus, ich bin ihm nicht mehr wichtig. Und daran erkennen wir schon auch ihre Verletzung im Selbstwert, nämlich so die Frage danach, ne, was ist denn eigentlich, wenn er jetzt wirklich mal in der Lage wäre, eine Frau zu finden, mit der er irgendwie eine sichere Beziehung führen kann, ohne Fremdgehen und Betrügen und diese ganzen Konflikte und das ganze On-Off und Trennen und Ja und Nein und ihre emotionale Distanz, die sie da auch immer wieder herstellt, dann kommt man natürlich auch an der Stelle wieder damit in Berührung, dass man möglicherweise bedauert, dass es ist, wie es ist, dass ich mich in Frage stelle, dass ich frage, ob ich vielleicht einfach gar nicht beziehungsfähig bin, ob ich nicht genug bin, ob ich noch wertvoll bin. Und all das ist so ein, zusammengefasst, so ein Muster, wo man schon auch sagen kann, Menschen, die Bindungstrauma erlebt haben, die können halt eben auch ganz, ganz schwer mit sich und ihren eigenen Gefühlen umgehen. Und das, was Brenda macht, ist tatsächlich auch so ein bisschen so ein Umgehen von anzuerkennen, was so ihr eigener Anteil an diesem ganzen Geschehen eben auch ist. Weil sie ist ja maßgeblich mit Täter, nicht nur in dieser Sendung bei Ex on the Beach, sondern offensichtlich ja auch, indem sie vorher schon Laurenz fremdgegangen ist, ihm das nicht erzählt hat, dann ja auch so ein bisschen in der aktuellen Folge natürlich die Person, mit der sie fremdgegangen ist, gegen ihren Partner ausspielen möchte. Also ich meine, die ist da schon auf jeden Fall stark manipulativ unterwegs. Und das ist immer ein Zeichen dafür, dass eigentlich das innere Pendant eine ganz, ganz große Unsicherheit ist und eine große Angst davor, wirklich seine eigene Verletzlichkeit zu zeigen. Plus oftmals ist so die Erfahrung in der Kindheit einfach wirklich eine starke Selbstwertverletzung, ne? Also viel Ablehnung, viel Ignoranz erlebt, viel alleingelassen worden sein in meinem Kleinsein, in meinem Verletzlichsein, in meinem etwas nicht können. Und die Kompensationsstrategie als erwachsene Person ist dann ja eben genau das, was sie macht, sich Wege zu suchen, über die sie sich vermeintlich stabilisieren kann und sich wieder groß fühlen kann. Nämlich indem sie andere abwertet, indem sie andere Menschen verletzen möchte, indem sie emotional distanziert ist, ihre Gefühle zu Laurenz sich nicht eingesteht, eher gemein mit ihm wird, ihn beschämt. Also das ist natürlich einfach das Traurige an all diesen Dynamiken, dass diese emotionale Unreife nicht bedeutet, da hat jemand keine Gefühle, was tatsächlich auch der vierte Punkt schon wäre, sondern emotionale Unreife bedeutet, jemand kommt mit seinen eigenen Gefühlen in Berührung und kann sie einfach nicht halten. Und das ist das, was wir bei ihr sehen. Das heißt, sie fährt so diese klassische Schiene von hurt people, hurt people und richtet damit natürlich noch größere Verletzungen an. Und all das entsteht tatsächlich einfach aus einem fehlenden Umgang in mir mit meinen eigenen verletzten Gefühlen. Das heißt, emotional unreif bedeutet tatsächlich nicht, dass jemand keine Gefühle hat, sondern es ist wirklich das Gegenteil oft der Fall. Da fühlt jemand sehr viel, intensiv, ist verletzt, wütend, eifersüchtig, ängstlich, Nähe. Also es ist so ein großes Konglomerat an allem, was ich fühle. Und ich kann damit einfach nicht sein, sondern ich agiere das aus. Das heißt, ein Gefühl taucht in mir auf und dann denke ich direkt, ich muss irgendwas damit machen. Und ihr, ich muss was damit machen, ist einfach so ein bisschen ihr Rachefeldzug, den sie da eingeläutet hat. Und das ist tatsächlich ein sehr zentraler Marker von emotionaler Unreife, nämlich, dass ich wütend bin und dann beispielsweise direkt beleidigend werde, anstatt dass ich überhaupt wahrnehmen kann, ich bin wütend, warum bin ich wütend, kann ich das containen, also kann ich das bei mir behalten, muss ich das nicht an jemand anderem ausagieren, kann ich mich selber regulieren. Und das ist natürlich einfach nicht der Fall. Ob das grundsätzlich nicht der Fall ist, sei mal dahingestellt, weil ich meine, ich bin ja immer so ein bisschen zwiegespalten, also wahrscheinlich ist da eine emotionale Unreife vorhanden, so wie sie sich verhält? Und auf der anderen Seite bringen diese Formate ja irgendwie auch mit sich, dass Leute da die wildesten Strategien an den Tag legen, um ihre Sendezeit zu bekommen. Und am Ende des Tages finde ich das schon auch immer, ist da so eine, fast schon ein bisschen so eine Perversion einfach mit drin, weil ich meine, wir reden hier immer noch über echte Menschen, ne? Über echte Menschen mit echten Gefühlen, die aufgrund von Sendezeit und Fame und Geld und keine Ahnung, was da noch alles mit reinspielt, einfach viel mehr wahrscheinlich ihre Strategien ausleben, als sie das möglicherweise sonst offline tun würden. Wäre so ein bisschen meine Vermutung. Und so auch als letzten Punkt, ich glaube, man muss einfach wirklich verstehen, der Kreislauf, in dem sich diese ganze Dynamik einfach immer und immer wiederholt, wenn das nicht aufgearbeitet wird, und das wirst du vielleicht auch von dir selber kennen, ist, spüren wir eine Verletzung, klein oder groß, ganz egal, dann reagieren die meisten Menschen aufgrund ihrer eigenen Vergangenheit und auch ihrer bisherigen Beziehungsunfähigkeit mit einer Schutzstrategie auf das, wie sie die Verletzung erleben, was sie dabei fühlen und wie es ihnen damit geht. Und die Schutzstrategie ist unglücklicherweise immer auch gepaart an eine Gegenreaktion. Das heißt, dadurch verursache ich nur noch mehr neue Verletzungen und noch mehr neue Kreisläufe, weil ich einfach nicht sehen kann, was mein Anteil am Gesamtgeschehen ist. Und das ist auch so ein bisschen für mich die wichtigste Ebene, wenn wir solche Folgen analysieren. Denn am Ende des Tages geht es einfach nicht nur um das Verhalten einer einzelnen Person, sondern es geht immer um einen ganzen Beziehungskreislauf. Das heißt, stell dir vor, jemand wird verletzt. Dadurch fühlt die Person sich unsicher, traurig, wütend, hilflos. Und weil da in der Vergangenheit als Kind wenig regulierende Beziehungserfahrung stattgefunden hat. Also jemand hat nicht gelernt, mit seinen Gefühlen umzugehen, hat nicht gelernt, sich halten zu können, hat wenig Toleranz in seinem Nervensystem entwickeln können. Dann entsteht genau da, wo mir diese Beziehungserfahrungen fehlen, eine Schutzstrategie. Und diese Schutzstrategie sind Platzhalter. Das sind einfach nur Platzhalter für eine, sorry to say, eine Unfähigkeit, ein Skill, eine Fähigkeit, die ich nicht gelernt habe, um trotzdem weiterhin gut durchs Leben zu kommen, sage ich jetzt mal. Oder aber auch, um weiterhin irgendwie Beziehungen zu erleben. Und das Spannende ist, all diese destruktiven Verhaltensweisen, also dieses Manipulative, ne, dieses Aggressive, das Abwertende, das Mauern, auch ihre emotionale Distanz, das sind ja alles sozusagen, wenn wir es traumasensibel betrachten, Notlösungen, um überhaupt ein bisschen Kontakt erleben zu können. Und das Problem ist, es führt natürlich genau zum Gegenteil. Also es führt ja niemals dazu, dass dieser Mensch eine schöne, glückliche, liebevolle, einfühlsame Beziehung erleben wird. Sondern es führt genau dazu, dass ich einfach nur ständig Kampf, Abwertung, verlassen sein, alleingelassen sein und so Krieg miteinander erlebe. Und das ist etwas, was ganz, ganz viele Menschen aus ihrem Alltag kennen und am Ende dann irgendwie da stehen und nicht wissen, warum fühlt sich meine Beziehung ständig an wie ein Minenfeld? Genau deshalb, weil zum einen die Unfähigkeit innerlich, diese Gefühle aushalten zu können, die eine Trennung mit sich bringt, die ein Unglücklichsein in der Beziehung mit sich bringt, einen Seitensprung, weil wir die nicht gelernt haben auszuhalten, weil wir da auch nicht gelernt haben, das irgendwie gut mit unserem Partner aufzuarbeiten. Und meiner Meinung nach, weil wir ganz oft uns für diese Dynamiken keine Hilfe holen. Das heißt, wenn ich auf so eine Brenda oder auch einen Lawrence blicke, dann denke ich mir, gut, da muss man jetzt auch nochmal differenzieren. Das scheint ja irgendwie deren Job zu sein, sich da im Fernsehen zur privaten Bespaßung anderer Menschen zu zeigen. Irgendwie auf Kosten von RTL Party zu machen und da mit anderen Menschen intim zu sein, beispielsweise. Das heißt, das ist ja irgendwie auch Teil deren Realität und Identität, da ständig so ein Drama auch zu kreieren. Auf der anderen Seite wäre halt die Frage, naja, wenn jetzt deren Beziehung für sie wirklich, wirklich wichtig gewesen wäre, dann würde ich auch in Frage stellen, egal wie jung ihr da seid, ich glaube, die sind ja auch irgendwie erst 25, warum nicht einfach mal an der eigenen Beziehungsfähigkeit arbeiten? Und das ist schon was, in Summe führt das in meiner Wahrnehmung tatsächlich dazu, dass eben genau sowas entsteht, dass dann am Ende da tatsächlich auch in der Öffentlichkeit so viele Dinge passieren, die wirklich jenseits von in Ordnung sind. Ne? Also sei es emotionale Gewalt, körperliche Gewalt, Beleidigungen, dieses ganze verbale Angehen, Abwerten, Beschämen. Also da sind einfach Sachen, wo man tatsächlich sich schon auch, finde ich, positionieren sollte und irgendwie sagen muss, das ist nicht in Ordnung. Ne? Das ist nicht in Ordnung, das so zu machen. Und vor allem sollte man das für sich selber anerkennen. Und das ist mir eigentlich viel wichtiger, gerade wenn wir so Analysen von so anderen Personen machen, dass das, was wir daraus für uns selbst mitnehmen können, und das ist so die Botschaft auch für mich an dich, dass du für dich auch wirklich prüfst wo legst du selber Verhaltensweisen an den Tag, die nicht in Ordnung sind? Beispielsweise zu mauern, ja, emotionale Distanz aufzubauen, den anderen zu manipulieren, zu beleidigen, emotional gewalttätig zu sein, körperlich gewalttätig zu sein. Also all diese Dinge dürfen wir, denke ich, schon auch selber für uns mal prüfen und wahrnehmen. Haben wir da nicht selbst Lücken und blinde Flecke, wo wir dran arbeiten dürften, um eben auch uns selber eine neue Erfahrung von Beziehung zu ermöglichen. Und das ist halt eben was, das kann man nicht alleine. Das heißt, ich finde es auch irgendwie immer ganz cool, ich meine, ich war ja auch selber Beziehungscoach bei Temptation Island vor 5 Jahren, Menschen da ja auch mal so eine Tür zu öffnen in solchen Formaten und auch zu zeigen, so ey, unabhängig davon, dass du dich entschieden hast, dass es irgendwie dein Job ist, da im Fernsehen so Trouble zu verursachen, finde ich, muss es ja auch einen persönlichen, ethischen und moralischen Anspruch an sich selbst geben, wie man denn mit anderen Menschen umgehen möchte, wie man mit sich selber umgehen möchte. Und mir zeigt diese Sendung einfach nur, dass wir global betrachtet als Welt auf jeden Fall noch ein bisschen was vor uns haben und emotionale Reife ein Riesenthema ist, weil sie mit die Grundlage bildet dafür, wie sehr wir eben auch unseren eigenen Schmerz an andere Menschen weitergeben und wie sehr wir auch Verantwortung dafür übernehmen, dass wirklich gewisse Verhaltensweisen nicht verhandelbar sind. Und ich kann immer nur wieder sagen, wenn du dich selber in Dynamiken befindest, wo du immer wieder spürst, so ey, irgendwie kann das doch hier nicht die Normalität sein, das kann nicht das Maß der Dinge sein, dass sich das immer und immer wieder so ereignet, dann lade ich dich von Herzen ein, dich für ein kostenloses Beziehungsanalysegespräch einzutragen. Den Link dazu findest du in den Shownotes und dann hoffe ich, dass wir beiden uns ganz bald bei Zoom kennenlernen und ich dir vielleicht dabei helfen kann, deine Beziehungsfähigkeit zu erweitern. Ganz lieben Dank fürs Zuhören und bis ganz bald, deine Kim.